Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur 191. Ausgabe von Hoffefunk. Wir haben einiges zu besprechen und leider fällt das meiste davon wieder in die Kategorie Hiobsbotschaften. Darunter fällt, zumindest aus Sicht von einigen Fans, sicherlich auch die Wahl von Jörg Albrecht zum ersten Vorsitzenden, über die wir natürlich auch noch sprechen werden, allerdings nach dem Sportlichen. Wir haben dazu sogar einen Live-Korrespondenten zugeschaltet, der vor Ort war und der so ein bisschen genauer noch schildern kann, wie die Stimmung war, was da genau beschlossen wurde und so weiter. Doch zunächst, ne, sind wir in erster Linie ja auch noch eine Sportmannschaft und wollen über das Sportliche reden. In einer Situation, wo uns die Mannschaft, der Trainer, der Club eigentlich mehr braucht als jemals. Und das ist so ein bisschen ironisch aufgrund des Stimmungsboykotts, muss man sagen, den wir natürlich auch teilweise verstehen können. Haben wir ja alles schon ausgeführt. Aber Jonas, ich fürchte, wenn die 1300 in Frankfurt Stimmung gemacht hätten, hätte das der Mannschaft in diesem Fall auch nichts gebracht, oder? Das war doch eine ziemlich deutliche Kiste.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Wir sind natürlich aufgrund der Situation, die gerade bei der TSG Hoffenheim ist, nicht wirklich auf das Spiel gegen Frankfurt eingegangen und haben euch darauf vorbereitet. Aber ja, du sagst es richtig, auf Spiele in Frankfurt muss man sich eigentlich kaum vorbereiten, weil es gibt traditionell eine Klatsche. Wir haben seit 2016 nicht mehr in Frankfurt gewonnen und auch wenn du die Heimbilanz mit einrechnest, sieht es nicht viel besser aus. Also wir sind einfach der Wunschgegner für Frankfurt. Die Frankfurter spielen immer sehr, sehr gerne gegen uns und genauso war es auch wieder. Frankfurt hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben, finde ich, über Teile ein sehr schlechtes Spiel gezeigt. Gerade in der Defensive hat man, wieder gesehen, dass wir nicht auf Bundesliga-Niveau sind hinten, will ich nicht sagen, aber dass wir zumindest auf gar keinen Fall auf Europa-League-Niveau sind hinten in der Defensive. Und Frankfurt hat Dienst nach Vorschrift gemacht. Sie haben genau das gemacht, was du gegen uns machen musst. Sie haben konzentriert verteidigt und haben am Ende über ihre schnellen Spieler gekontert und haben es souverän zu Ende gespielt. Deswegen höchst verdienter Sieg für Frankfurt.
Ja, und das hat sich auch deswegen ausgezahlt, ne? Grüße an der Stelle an unseren Bruder, der uns das nochmal zugeschickt hat, dass Frankfurt einfach im Schnitt wesentlich schneller ist als wir. Von den fünf schnellsten Spielern sind vier Frankfurter und das hat man gemerkt, ne? Beispielsweise gerade Ekitike oder auch sogar Nkunku oder Knauf und so weiter und so fort. Also wahnsinnig schnelles Umschalten, das hat uns vor Probleme gestellt. Nichtsdestotrotz verdienter Sieg für Frankfurt. Ich war trotzdem teilweise sauer, weil Frankfurt in Teilen gespielt hat wie Union Berlin, vom Ansatz her.
Ja, aber absolut verständlich gegen eine Mannschaft wie uns. Da kann man wirklich Frankfurt überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich meine, das ist eh die Spielweise von Frankfurt. Und dann, wenn ich unsere Mannschaft angucken würde, hätte ich genau so gespielt. Weil das Transferfenster ist zu. So. Und deswegen kann man jetzt so eine erste vorsichtige Bilanz ziehen. Und ich kann jetzt schon sagen, für mich persönlich ist der Kader teilweise falsch zusammengestellt, weil ich finde, wir haben das erste Mal seit mehreren Jahren überhaupt keine Balance zwischen verschiedenen Spielertypen. Uns fehlt unfassbar das Tempo. Bebu kannst du eigentlich momentan rausrechnen, der ist zu lange schon noch verletzt. Dann verlierst du Bayer. Und du holst einfach keine schnellen Leute. Loschek ist bestimmt für seine Größe nicht der langsamste der Welt. Trotzdem ist Loschek alles andere als ein Tempospieler. Genauso Tabakovic. Also ich finde einfach, dass wir überhaupt keine Tempomannschaft mehr sind. Auch Pavel ist alles andere als ein Tempospieler über rechts. Wenn du mal in einem Liga-Vergleich guckst, Pavel hat seine Stärken, aber die liegt ganz bestimmt nicht darin, Spieler zu überlaufen. Und Prass hat ein gewisses Tempo, aber ist jetzt bestimmt auch nicht der Supersprinter der Liga. Das heißt, ich finde, wir sind mitunter die langsamste Mannschaft der Liga und das könnte uns am Ende das Genick brechen.
Ja, das muss man noch ein bisschen abwarten. Ich weiß aber auf jeden Fall, was du meinst, verstehe auch, warum die TSG scheinbar noch um Silas mitgeboten hat, ohne Erfolg offensichtlich. Aber ich habe tatsächlich mal noch mal ein bisschen recherchiert, was diese Tempoproblematik angeht und ich will es jetzt gar nicht wegdiskutieren, ich will nur so ein bisschen einordnen, dass wir natürlich, ich würde sagen, eher ein Antrittproblem als ein Tempoproblem haben. Also, ich gucke jetzt einfach nur auf die Zahlen, ne? Akpo ist einer der schnellsten Innenverteidiger der ganzen Liga allerdings nicht unbedingt beim Antritt. Das gleiche gilt übrigens auch, Jonas, ich habe es mir angeguckt, für Ranac. Wahnsinnig gute Topspeed-Werte, aber sicherlich jetzt auch nicht der, der 5-Meter-Sprint-Duelle gewinnt. Prass, muss man schon sagen, ist deutlich, deutlich schneller als Pavel. Und Pavel hat ja noch nie wirklich mit Tempo gearbeitet. Der war einfach, ja, gutes Stellungsspiel, Konstanz, gelaufen wie ein Blöder. Und das Problem ist auch wieder eher, ne, Bülter und Loschek sind beides deutlich überdurchschnittlich schnelle Stürmer, sagen die Zahlen. Aber auch hier wieder auf 5 oder 10 Meter eher weniger. Und das ist vielleicht aber auch das, was du meinst. Aber einen darf man nicht vergessen, genau. Der ist auch überdurchschnittlich schnell, JBL. Aber es ist natürlich kein Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Bayer oder zu einem Bebu. Und ich glaube, dass man auch deswegen versucht hat, noch irgendwie Silas in den Graichgau zu locken.
Ich muss bei JBL muss ich wirklich sagen, JBL ist mit Sicherheit nicht langsam. Aber so wie sich der Fußball in den letzten 5 bis 10 Jahren entwickelt hat, mit der Geschwindigkeit der Defensive, ist JBL für mich alles andere als ein Tempospieler. Ne? Der hat andere Stärken, aber ich werde JBL in diesem Leben mit Sicherheit nicht oft sehen, wie er in einem Sprint an einem Innenverteidiger vorbeizieht. Er ist gut am Ball, ne? Mit Sicherheit. Er ist ein guter Dribbler, er hat eine gute Ballannahme, er hat auch einen guten Abschluss, kein Problem. Aber er ist ganz bestimmt nicht der Maxi-Bayer-Typ, der sich den Ball 2 Meter vorbeilegt und hinterher sprintet. Diesen Spielertyp haben wir nicht mehr. Und das ist schon was, was ich bemängeln würde.
Klar, das könnte uns noch schwer zu stehen kommen, müssen wir abwarten. Es ist ja nicht so, dass man zwingend diesen Spielertyp braucht, ne? Wir sehen jetzt Andrej Kramaric, mittlerweile einer der langsamsten Spieler von uns auf dem Feld, was die Topspeed-Werte angeht, steht auf Platz 1 der Torschützenliste und spielt unfassbar guten Fußball. Auch das vielleicht nochmal kurz als Lob, bevor wir nachher wieder den Finger in die Wunde legen. Diese Vorlage von Loschek auf Kramaric war wirklich allererste Sahne. Auch ich habe mir auch nochmal angeguckt, da war nichts abgefälscht, gar nichts. Und Kramaric mit perfektem Laufweg, aber das war auch in diesem ganzen Spiel quasi das Einzige, was einem wirklich Hoffnung macht. Du sagst es zu Recht, relativ ungefährlich, gerade dafür, dass wir so viel Ballbesitz hatten und ja, defensiv wirklich schwierig. Aber auch da bleibt.
Ja, aber das Problem ist, das, was ich meine, ist, nicht jeder Klassenspieler braucht diesen Skill, Tempo und Antritt. Aber eine Mannschaft braucht ihn. Blödes Beispiel, Toni Kroos, wahrscheinlich der beste, zumindest deutsche Mittelfeldspieler aller Zeiten. Glänzt überhaupt nicht mit Tempo, braucht er. Aber was wäre Toni Kroos ohne das Tempo von Bale, von Vinicius Junior, von Cristiano Ronaldo in jungen Tagen? Nichts, weil du kannst, also guck dir mal eine Compilation an von Toni Kroos, natürlich kommen die Pässe auf den Punkt und er sieht sie, aber die erläuft ein normaler Spieler nicht. Dazu brauchst du natürlich auch einen Vini Junior, der in diese Lücke mit Hochgeschwindigkeit reingeht und diese Balance fehlt uns einfach, also Du hast einen Spieler wie Kramaric, der diese Lücken sieht. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen. Wie oft hat Kramaric Bayer geschickt? Aber jetzt hast du quasi Kramaric was weggenommen. Kramaric kann jetzt überhaupt nicht mehr die schnellen Leute schicken, sondern Kramaric ist jetzt mehr so ein Spieler, der die Bälle von links nach rechts schiebt, der Bälle festmacht oder der vielleicht auch mal in den Strafraum geht, um Tore zu schießen. Aber du hast einfach nicht mehr... Du brauchst auch nicht in jedem Spiel gegen jeden Gegner dieses Tempo, aber du hast jetzt bei der TSG Hoffenheim einfach das Problem, dass du eine komplette Spielphilosophie dir weggenommen hast. Du kannst eigentlich nur noch mit großen Stürmern starten und du bringst später irgendwann ab der 70. einen anderen großen Stürmer. Aber du kannst nicht mehr sagen, so, jetzt brauchen wir gegen den Gegner, gegen Augsburg, da brauchen wir Tempo, Tempo, Tempo. Gegen den Gegner, da brauchst du Kopfballspieler. Das kann Matarazzo nicht tun. Und ich glaube schon, dass Matarazzo damit nicht ganz zufrieden ist.
Kann ich mir auch vorstellen. Wir müssen es abwarten, ob das das Problem ist. Das ist ja schon auch was Matarazzo lösen kann. Auch einfach rein taktisch. Und ich mache mir tatsächlich deutlich weniger Sorgen um die Offensive als um die Defensive. Ich glaube schon, dass wir zu unseren Torchancen kommen werden, auch in dieser Saison. Warten wir es ab. Aber ich muss mich fast selbst nochmal zitieren. Ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war, dass die Gesamtgemengelage in der Defensive eine Frechheit ist. Und zwar eine Frechheit für Matarazzo. Man kann ja sogar sagen, Jonas, sind wir mal gnädig, okay? Und sagen, Stand heute ist der Kader in der Defensive okay. Sind wir gnädig, okay? Aber Ranac ist erst seit ein paar Tagen da. Gendre ist erst seit ein paar Tagen da. Und das ist das große Problem. Und jetzt hat Matarazzo ein bisschen Zeit zum Trainieren, dank der Länderspielpause. Aber ganz viele Spieler sind ja weg. Und das ist die Frechheit, von der ich schon gesprochen habe, sodass man da Probleme haben wird. Ne? Und ein bisschen symptomatisch war vielleicht auch die Szene von Ranac gegen Frankfurt, wo er erst ein sehr starkes Zweikampfverhalten an den Tag legt und dann diesen Ball völlig blind klärt, der zum Tor führt. Ne? Also ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn direkt nach ein paar Minuten.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich auch, dass es schon krass ist, dass wir eigentlich die gesamte Transferperiode ganz, ganz viele Namen lesen. Die TSG Hoffenheim war so oft bei transfermarkt.de wie nie zuvor. Wir hatten richtig viele Innenverteidiger an der Angel. Wir hatten so viele Gerüchte. Jeder hatte das Gefühl, in der Innenverteidigung, gerade durch Kabak, soll richtig was passieren. Ja, ne? Ja. Wir hatten Solé an der Angel. Wir hatten Bella Kotschap an der Angel. Dann gab es die Gerüchte mit Moritz Jens, die Gerüchte mit Udokai. Ich hatte richtig lange das Gefühl, das wird ein richtig geiles Ding. Dann Wittig hat sich ja auch im Sande verlaufen, ne? Der Mann da für 10 bis 12 Millionen, der wahrscheinlich auch oberes Regal ist eher. Alles Pustekuchen, alles nichts passiert. Und was kriegt am Ende Matarazzo hingestellt? Ranac, Wundertüte für 8 Millionen, meiner Meinung nach zu teuer, plus eine Wundertüte, Stand jetzt. Und einen Transfer, den sich Matarazzo wirklich hinten reinschieben kann, dieser Zweitliga-Portugiese. Sorry. Also was soll Matarazzo damit anfangen? Matarazzo braucht jetzt Leute. Matarazzo braucht jetzt gestandene Bundesligaspieler, die einen Kabak ersetzen können. Und er kriegt eine Wundertüte aus Tschechien hingestellt und einen Transfer, wo wir nicht ganz sicher wissen, ob der wegen Wittmann passiert ist oder weil wir den wirklich gut finden. Also das ist eine Frechheit Matarazzo gegenüber
Sondergaard. Also Jonas, ich mache mir ein bisschen Sorgen um deinen Blutdruck, aber ich würde gerne ein Mini-Quiz mit dir spielen, denn der Kicker hat vermeldet, was Arthur Chaves gekostet haben soll. Nur noch mal kurz zur Einordnung. Arthur Chaves kommt aus der zweiten Liga Portugals von einem Club, bei dem Dietmar Hopp viele Anteile besitzt. Also ein, ja, man könnte sagen, Partnerclub. Immerhin hat Chaves auch schon mehrfach für die brasilianische U23 gespielt und war auch im Olympiakader. Nichtsdestotrotz, zweite Liga Portugals. Was hat Arthur Chaves laut Kicker gekostet, Jonas?
3,5 Millionen.
Ne, Marktwert bei 1,5 Millionen etwa. 5,5 Millionen.
Warum? Warum haben wir noch seine 5 Geschwister dazu gekauft? Ich verstehe es nicht.
Muss man natürlich ein bisschen vorsichtig mit sein, aber ne, wir haben es ja schon gesagt, stand auch in den Medien, mutmaßlich ein absoluter Nottransfer, vielleicht von einem Club, der den nicht abgeben wollte, der ihn dann aber irgendwie abgeben musste, wegen den Beziehungen zu uns, was weiß ich. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht der dümmste Transfer. Aber für 5,5 Millionen leck mich am Fuß. Ich bin da nur deswegen jetzt nicht schon auf 180, weil das eben weniger bestätigt ist, als der Kicker hier selbst schreibt, dass es die kolportierte Ablöse sei. Naja.
Doch, es ist absolut dumm. Erstens mal, weil du Kramer zu wenig Zeit gegeben hast. Rosen konnte am Anfang auch nicht richtig arbeiten, was auch immer. Und ich sage es, wie es ist. Mit einem leichten Augenzwinkern. Aber viele werden sich denken, eigentlich so viel schlechter hätten wir es nicht gemacht. Hättest du den Hoffefunk 2 Monate lang kochen lassen, wir hätten jetzt einen besseren Kader zusammengestellt. Wir hätten Köhn als Linksverteidiger, wie ich es gesagt habe. Jetzt ist er in Bremen.
Für relativ wenig Geld, ne? 4 oder 5 Millionen ist er nach Bremen gewechselt. Die hätten wir ganz sicher ausstechen können, ganz sicher.
Köhn jetzt mit Interviews. Er wollte schon immer wieder in die Bundesliga. Er hat ja nur zweite Liga in Hannover gespielt. Er wollte unbedingt. Und jetzt willst du uns erzählen, klar, er hat ja auch gesagt, hier Bremen ist relativ nah an seiner Familie, bla bla bla, deswegen findet er Bremen gut. Aber du kannst mir erzählen, was du willst, dass wenn wir als Europa League-Team Köln wollten, dann hätten wir den auch bekommen. Ne? Also Bremen hat den ja auch erst last minute verpflichtet. Dann hättest du den. Dann hätte ich auf jeden Fall mich um Moritz Jens bemüht. Allein schon deswegen. Er ist günstiger und er hat bei Wolfsburg gezeigt, dass er es kann. So anders als Robin Ranac, der es vielleicht kann, aber wir wissen es einfach nicht. Und was macht er? Der wird ausgeliehen nach Mainz. Da kannst du mir auch nicht erzählen, dass wir den nicht bekommen hätten.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Genauso Udokai. Udokai für 5 Millionen zu Besiktas. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es der Traum seiner schlaflosen Nächte war, irgendwann für Besiktas zu spielen. Also hätten wir uns da richtig bemüht und hätten richtig Druck gemacht und hätten gesagt, ey, wir sind ein Europa-League-Team in der Bundesliga. Da kannst du dich vielleicht auch irgendwie in den erweiterten Kader der Nationalmannschaft spielen, ne, Udokai. Also ich glaube nicht, dass wir da chancenlos gewesen wären.
Ich muss sagen, also ne, Udokai war ja auch unser Favorit so ein bisschen. Ich glaube jetzt nicht, dass das die große Lösung gewesen wäre, hier irgendwie Kevin Vogt 2.0 oder so. Aber das wäre zumindest die Variante gewesen, die eine wirklich löchrige Abwehr erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, beruhigen hätte können. Stabilisieren hätte können. Weil das große Problem, Jonas, wir haben am Samstag drüber geredet, als wir zusammen das Spiel angeguckt haben, ist ja folgendes, und da waren wir uns eigentlich auch alle sehr einig, dass diese aktuelle Fünferkette, die jetzt ja gar nicht so schlecht klingt, ne? Stach beispielsweise hat absolut die Anlagen, um da auf das Kevin Vogt-Level von 2017 zu kommen. Würde ich definitiv so sagen. Ich finde die Idee von Materazzo auch gut. Und auch die Idee, gut Grilic wieder nach vorne zu schieben. Aber schauen wir uns das mal an. Karajabek, Drexler, Stach, Akpo und Prass. Karajabek, okay, der weiß, was er da tut. Drexler aber ganz sicher nicht. Der ist letzte Saison mit guten und schlechten Momenten aufgefallen. Diese Saison macht es einen okayen Eindruck. Jetzt aber auch gegen Frankfurt 5,0. Long story short, den muss man in gewisser Weise, ich male mal ein Bild an die Hand nehmen. Der hat natürlich das Potenzial.
Exakt. Und auch gar kein Vorwurf.
Ja, der hat das Potenzial, aber man hat jetzt ja auch gesehen, ne, vielleicht verliert er direkt wieder seinen Stammplatz. Kann sein. Ist ja letzte Saison auch passiert. Stach mit Potenzial wirklich dafür, vielleicht auch Nationalmannschaft zu spielen. Kann ich mir absolut vorstellen. Aber der ist neu auf dieser Position. Also wer soll ihn wiederum anleiten? Weiß man nicht. Akpo, okay. Der weiß auch, was er tut. Aber Akpos Karriere zeichnet sich dadurch aus, dass er immer mal wieder 4-5 Spiele gut performt hat und dann wieder seinen Stammplatz verloren hat. Also Konstanz und Akpo sind leider auch nicht verwandt miteinander. Und dann haben wir links Prass, auch viel Potenzial, sieht man sofort, gerade offensiv, aber Prass ist auf dieser Position nicht zu Hause. Prass hat in Österreich in der Liga nie dort gespielt. Wer hat ihn zum Linksverteidiger gemacht? Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft. Das heißt, der hat eine Erfahrung von ungefähr 9 Spielen als Linksverteidiger, plus die jetzt bei uns. Long story short, auch der muss sich anpassen. Und das heißt, für die nächsten Wochen sehe ich da schon so ein bisschen schwarz, vielleicht sogar für die nächsten Monate. Einfach nur deswegen, weil zu wenig, wie soll man sagen, Konstanz da ist, die so ein Udokai hätte bringen können vielleicht.
Ja, das ist einfach so. Und, ne? Also ich bin jetzt ja eh schon gerade, habe mich eh schon in Rage geredet, deswegen bleibe ich jetzt erstmal meiner Linie treu, ohne jetzt jemanden blöd angehen zu wollen. Aber bei Prass ist es einfach so, außer die 9 Spiele jetzt gegen Österreich, der kommt aus der österreichischen ersten Liga, auch noch beim Meister. So, das heißt, der hat beim, in Anführungszeichen, bei Bayern München, der von Österreich gespielt. So, der verteidigt gerade Leute in der Bundesliga, die kennt er sonst nur aus dem Panini-Sticker-Album. Also ist ja logisch, dass der sich defensiv erstmal anpassen muss, dass der sich erstmal eingrooven muss und man trotzdem nicht hundertprozentig weiß, ob er es überhaupt jemals defensiv packt. Und dann hat er hinten dran halt einen Akpo, der selber oft schwimmt. Also du hast es auf den Punkt gebracht. Es ist einfach nicht gut genug für Europa und geschweige denn wahrscheinlich für den oberen Teil der Tabelle dieser Defensive. Also es ist einfach nicht gut genug, was Materazzo da gerade hingeklatscht wird.
Und ich sag's nochmal anders, wie gesagt, ich bin heute auch ein bisschen gnädig gerne. Wenn diese Defensive so beisammen gewesen wäre, schon vor, sagen wir mal, 5 Wochen, würde ich das so nicht sagen. Weil dann hätte man 5 Wochen gehabt, sich da im Training aufeinander abzustimmen. Aber ein Ranac und ein Drey kamen viel zu spät. Auch ein Prass hätte auch gerne noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ne? Also ich glaube, unser Punkt wird hier klar an der Stelle. Auch ein Socki, den wir jetzt ja wieder einbinden müssen. Wir haben eigentlich keine Wahl. Ich bin da auch grundsätzlich erstmal offen für. War länger verletzt, ist auch nicht im Rhythmus offensichtlich. Also es ist schwierig und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen darf, Jonas, wir wollten ja eigentlich über das Frankfurt-Spiel reden. Ist ja unser Punkt, würde ich jetzt einfach mal sagen, widersprich mir gerne. Dass mit diesem Kader und mit dieser Situation jetzt, mit dieser ganz, ganz kurzen Vorbereitung, eigentlich gar nicht mehr drin gewesen sein konnte. Wäre zumindest meine These. Was sagst du dazu?
Ja, ne, Überraschungen gibt es immer. Aber wir haben ja bis jetzt auch noch nichts Großes erreicht. Ne? Wir hatten einen Pflichtsieg gegen Kiel, haben selbst gegen Kiel 2 Gegentore bekommen. Ne, da war halt Kramaric überragend. Aber so überzeugend war jetzt ein Spiel gegen Kiel auch nicht. Also andere Mannschaften werden Kiel in diesem Jahr 3-4-0 vom Hof jagen, gar keine Frage. Ja. Und dann, ja, jetzt gegen Frankfurt, so wie immer, so wie erwartet, keine Frage. Und jetzt kommt Leverkusen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du dann mit keinem überzeugenden Spiel in die ersten 3 Spieltage der Bundesliga startest, ne? Weil auch Kiel war jetzt
und
nicht
dann auch schon überzeugt. Die Europa League, die ja auch Ende September schon beginnt.
Genau, dann hast du eine extreme Doppelbelastung, ne? Durch diesen neuen Spielplan der Europa League, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und dann wird von uns ja auch, kommen wir gleich drauf, wird halt auch erwartet von Matarazzo in der Europa League erstmal weiterzukommen. Und das alles mit einer Defensive, mit der du eh nicht zufrieden sein kannst, mit einem Kader, der in der Breite meiner Meinung nach nicht das ist, was du eigentlich für die Europa League brauchst. Plus, jetzt hast du Kabak verletzt und herzlichen Glückwunsch, ich spreche es jetzt hier an, Grischa Prömel, 2. Kreuzbandriss. Vollkatastrophe für ihn persönlich, alles Gute auf diesem Weg, aber auch für uns. Gerade ist das Transferfenster geschlossen gewesen. Du brauchst Grischa Prömel wirklich händeringend auf dieser Position. Kreuzbandriss, Feierabend. Das ist eine Vollkatastrophe, nicht nur für die Breite, sondern natürlich auch für die Startelf der TSG.
Ja, und da ist jetzt fast sogar die Frage, ob man nicht noch überlegen muss, in irgendeiner Art und Weise noch zu handeln. Es gibt ja beispielsweise auch noch viele, viele Spieler, und wir sind ja gerade bei dem Thema, die vereinslos sind. Wer jetzt heute nicht mehr vereinslos ist, passt auch zu diesem Podcast, ist Robert Sko, Jonas. Union Berlin hat Robert Sko verpflichtet. Heute.
Und ja, da freue ich mich schon drauf, dass er für Union Berlin gegen uns ein Freistoßtor schießt.
Ja, gut möglich. Und da muss man jetzt ja fast fragen, wenn wir so viel jetzt auch über den Kader gesprochen haben, ob wir quasi Frank Kramer beauftragen sollten, sofern das in unserer Macht läge, nochmal auf diesem Markt zu gucken. Ne? Also ich denke zum Beispiel immer noch so ein kleines bisschen, ich weiß um die Risiken über Joel Matip nach, der vereinslos ist beispielsweise. Und natürlich könnte man genauso auch im zentralen Mittelfeld ein bisschen gucken. Da gab es ja auch Gerüchte bereits ich glaube, François Coquelin, der nach wie vor vereinslos ist. Bin ich jetzt kein Experte, was ihn betrifft, aber würdest du sagen, jetzt ziehen wir durch oder guck doch nochmal. Sogar ein Christoph Kramer wäre noch vereinslos, wobei der aus meiner Sicht ein völlig anderer Spielertyp als Prömel ist und nicht in Frage kommt.
Nee, Christoph Kramer bereitet gerade so ein bisschen seine zweite Reality-TV-Karriere vor. Den können wir außen vor lassen. Der wird in 2 Jahren wahrscheinlich beim Dschungelcamp sein. Also jemand, der seine Karriere beendet, um da irgendwie bei der Baller League mitzuspielen. Nee, da kannst du die Finger von lassen. Ist ein witziger Typ, gucke ich mir gerne an beim ZDF, aber ich glaube, Bundesliga-Fußball auf dem Niveau wird er
nicht mehr spielen. Was sagst du zum Thema vereinslose Profis? Nochmal gucken oder ist das alles zu riskant jetzt?
David, der Markt vereinslose Spieler nach dem Transferfenster ist für verzweifelte Teams.
Da und sind Spieler ich verzweifelt drauf, ein bisschen?
Da wollte ich gerade direkt drauf zu sprechen kommen. Da sind Spieler drauf, Matip, Coquelin, Mats Hummels, die wissen ganz genau, sie bekommen noch Angebote, selbst nach der Transferperiode und dann schallert's Handgeld. Du kannst mir nicht erzählen, dass Mats Hummels immer noch wartet, der beendet nicht seine Karriere. Der wartet drauf, bis ein Verein um die Ecke kommt, ein richtig verzweifelter Verein und dem Geld in den Rachen drückt, sowas hast du noch nicht gesehen. So, sind wir vielleicht sogar bald an dem Punkt, dass wir so verzweifelt sind, dass wir jemanden aus diesem Regal brauchen? Also, ne, höchst unrealistisch, obwohl eigentlich so unrealistisch finde ich es eigentlich gar nicht, vom Spielertypen her, aber ich kann es mir irgendwie trotzdem nicht vorstellen. Ich sag's dir, Mats Hummels hat immer noch bei weitem das Format, unsere Defensive aufs nächste Niveau zu bringen. Das wäre schon ein Königstransfer, auch wenn ich es mir wirklich nicht vorstellen kann.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil wir könnten dem ja nicht mehr als vielleicht allerhöchstens 2 Millionen im Jahr bezahlen, Gehalt. Und das ist weit unter dem, was er bisher in seiner Karriere verdient hat. Es gibt auch noch andere Spieler, auch gerade im Mittelfeld, wie sogar ein André Gomes, der zu meiner Überraschung vereinslos ist. Aber ja, du sagst es, das sind halt alle Spieler, die mindestens mal nicht im Rhythmus sind. Also dann hätte man mehr oder weniger ein ähnliches Problem wie bei Spielern wie Stach, die zwar im Rhythmus sind, aber sich auf eine neue Position anpassen müssen. Das heißt, ich weiß nicht mal, ob das jetzt wirklich hilft, zumal wir an sich ja genug Spieler haben. Die Menge ist nicht das Problem. Aber was mir jetzt zum Beispiel Gedanken macht, du hast ja gerade Prömel angesprochen und ich finde es auch wahnsinnig bitter für ihn, für den Club. Unter der Voraussetzung allerdings, und das ist sehr unsicher, dass Dennis Geiger jetzt fit bleibt, könnten wir das sogar einigermaßen unbeschadet überstehen. Aber das ist ja gemessen an den letzten Jahren eher unwahrscheinlich sogar, dass so ein Dennis Geiger jetzt mal mehr als 5 bis 10 Spiele pro Saison machen kann.
Tumcu ja auch gerade verletzt. Bitter. Wenn der wieder zurückkommt, wird es wieder okay. Und dann hast du irgendwann hinten dran halt nur noch Leute aus der zweiten Mannschaft oder Sammer Sekou. Und ich glaube, das wäre wirklich ein Akt der Verzweiflung. Nicht, dass ich Sammer Sekou schlecht finde, aber so unsere Historie zeigt, wenn wir Sammer Sekou nochmal in unserer Startaufstellung sehen würden, dann weißt du wirklich, dass wir richtig verzweifelt sind, weil irgendwie lässt jeder Trainer seit Jahren die Finger von ihm. Ich weiß nicht, warum.
Ich weiß auch nicht, warum. Aber sagen wir mal so, einfach wenn man die letzten Wochen so ein bisschen die TSG beobachtet, dann sieht man ganz klar, dass Matarazzo eigentlich nicht mit ihm planen möchte. Gut ist, wie gesagt, genau. Gut natürlich in Anführungszeichen, dass Geiger noch fit ist und Tohumschu bald wieder fit sein dürfte, nach meinen Informationen. Trotzdem, die Kadersituation ist, sagen wir es einfach mal so, schwierig. Und Matarazzo bräuchte, er hat das auch selber schon angedeutet, eigentlich jetzt nochmal 2-3 Wochen Vorbereitung mit allen. Aber die bekommt er nicht.
Genau. So, also, ich über Frankfurt habe ich jetzt eigentlich gar nichts mehr weiter zu sagen. Haben wir abgehakt. Gehen wir kurz, bevor wir aufs größte Thema zu sprechen kommen, auf die Europa League Auslosung ein.
Gerne.
Also das System hat sich ja dieses Jahr verändert. Es gibt ja nicht mehr diese Vierergruppen, wo die besten zwei dann weiterkommen, sondern es hat sich komplett verändert. Es ist alles ein bisschen spielerischer geworden. Und ich muss ehrlich so viel vorweg, auch wenn es natürlich am Ende, ich nicht immer hundertprozentig der Fan davon bin, immer irgendwas Innovatives zu verändern. Warum nicht auch einfach mal sein lassen? Und natürlich ist es am Ende vom Tag auch Geldmacherei der UEFA. Sie versprechen sich davon irgendwas, ne? Ansonsten würden
mehr TV-Einnahmen, die machen
diese Entscheidung nicht um. Genau, die machen diese Sachen nicht um des Fußballs Willens. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dennoch muss ich sagen, dass ich jetzt zumindest auf dem Papier von der Idee überzeugt bin. Ich finde es cool. Aus folgendem Grund. Erstens mal, du hast deutlich mehr Abwechslung. Also du spielst nicht immer diese nervigen Heim- und Auswärtsspiele gegen den gleichen Gegner und bist dann am Ende in der Gruppe und das kannst du dir überhaupt nicht mehr angucken, sondern du spielst 8-mal gegen unterschiedlichen Gegner und das Losglück entscheidet eben, ob du daheim oder auswärts spielst. Und danach, dieses Tabellenformat stelle ich mir auch, also dieses große Tabellenformat, wo es dann Platz 1 bis 36 ist und du quasi dich in der gesamten Tabelle verschieben kannst nach den Spielen, stelle ich mir deutlich spannender und deutlich dynamischer vor als diese kleinen Vierergruppen. Das heißt, auf dem Papier muss ich erstmal sagen, finde ich gut. Ja, was sagst du dazu?
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Das Einzige, was ich kritisch sehe, sind diese 8 Spiele. Ich hätte gerne weiterhin nur 6. Das wäre in dem System ja auch möglich gewesen. Ich denke, da geht es dann tatsächlich um TV-Einnahmen. Aber dieses Tabellenformat hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Wettbewerbe attraktiver werden sollen. Also der letzte Spieltag wird wesentlich spannender sein als bisher. Nur noch mal kurz zur Erläuterung, für die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Es sind ja 36 Teams jetzt dabei statt 32. Und direkt weiter kommen erstmal die ersten 8 der Tabelle. Aber auch die Plätze 9 bis 24 schaffen es quasi in die Zwischenrunde. Und mit einem Vor- und Rückspiel. Also auch der 24. kommt quasi weiter. Und da muss man jetzt schon mal ganz ehrlich sagen, auch wenn ich die Auslosung nicht so einfach finde, Top 24 muss drin sein. In dem Wettbewerb, wo Teams mit dabei sind, wie Karabakh, wie Riga, wie Viktoria Pilsen, Midtjylland, Malmö und so weiter und so fort. Aber klar, als 24. trifft man dann nach meinem Wissen auf den 9. Und das ist dann eher das Problem. Nichtsdestotrotz wäre das ja zumindest mal ein Weiterkommen. Ich finde es aber insgesamt auch attraktiv, und du hast es angesprochen, am besten finde ich auch, dass man eben nicht zweimal zum Beispiel gegen Midtjylland spielt, sondern nur einmal. Und da geht es ja auch los, ja, in Dänemark am 25.09. bereits. Ich hoffe für unsere Fans, dass die TSG dann noch einen Bus oder ähnliches organisiert und einige mitfahren können. Ist halt leider alles immer oder fast alles donnerstags. Ich glaube, gegen Midtjylland ist sogar freitags, meine ich.
Ich glaube Mittwoch, oder?
Moment,
Mittwoch.
Wir checken das kurz. Mittwochs, genau. Mittwochs, 21 Uhr in Dänemark geht es los mit einem, ja, fast schon Pflichtsieg. Und ich würde das mal so zusammenfassen, Jonas. Wir haben mit Midtjylland, mit Braga und mit Bukarest eigentlich quasi drei Pflichtsiege. Und wenn wir diese drei Spiele gewinnen würden und kein anderes mehr gewinnen, sind wir wahrscheinlich sogar in dieser Zwischenrunde. Aber ich glaube, du hast es auch gesagt, Jonas, die Auslosung ist schon eher anspruchsvoll. Was aber auch nicht schlecht ist, denn wir haben mit Olympique Lyon und gerade auch mit Tottenham zwei wirklich sehr attraktive Gegner. Gerade 23. Januar, TSG gegen Tottenham ist natürlich ein Kracher.
Genau. Aber zwei Dinge noch, was natürlich schon hart ist, gerade jetzt mit Blick auf unseren Kader. Solltest du rein hypothetisch das Finale erreichen am 21. Mai in Bilbao, dann hast du 17 Europa League Spiele.
Boah, Wahnsinn.
Das heißt, du hast nochmal eine gesamte Hinrunde Bundesliga gespielt. Das ist schon hart. Aber wie gesagt, bis auf diese extreme Doppelbelastung oder vielleicht sogar Dreifachbelastung ist dieses System, finde ich, wirklich gelungen. Und ja, ich gebe nochmal kurz meinen Senf zur Auslosung dazu. Ja, es sind machbare Gegner drin, aber ich habe mir natürlich vorher alle Töpfe angeguckt und dafür, was du hättest bekommen können, kann ich nicht von Losglück sprechen. Also so weit würde ich bei aller Liebe nicht gehen, weil wenn du Tottenham bekommst, dann hast du auf jeden Fall kein Losglück, weil in Top 1 gab es deutlich schlechtere. Und ich finde, das Problem bei Tottenham ist so ein bisschen, klar, ist ein englischer Top-Club. Aber ich finde, im Vergleich zu Manchester United oder zu Ajax Amsterdam fehlt Tottenham so ein bisschen der Glamour. Und trotzdem ist Tottenham vermeintlich der stärkste Gegner, den du überhaupt bekommen kannst. Vermute ich jetzt einfach mal, weil Manchester United ja in den letzten Jahren jetzt nicht übermäßig geglänzt hat. Das heißt, ich finde es ein bisschen undankbar, Tottenham. Also ein Spiel in Hoffenheim, also in Sinsheim gegen Manchester United,
klar,
hätte irgendwie einfach mehr Esprit, mehr Glamour gehabt. Darüber hinaus, ne, Porto ist auch ein sehr, sehr starker Gegner. Ja. Du hast mit Dynamo Kiew einen Gegner, da hätte es deutlich schlechter sein können. Also es gibt deutlich schlechtere Gegner als Kiew, genauso Lyon, einer der schwersten Gegner aus diesem Topf. Ja, und auch Anderlecht ist tatsächlich wirklich nicht zu unterschätzen. Da gab es auch wirklich leichtere Gegner. Aber trotz dessen ist, und so würden wir es jetzt einfach mal festhalten, David, unser Ziel und auch unsere Erwartung, die der Hoffefunk jetzt an Hoffenheim weitergibt, ist, wir wollen auf jeden Fall in die Top 24. Das ist das Minimalziel. Ja. Und danach kannst du einfach nicht wissen. Wenn du richtig viel Pech hast, spielst du halt gegen Manchester United in dieser K.O.-Gruppenphase, also in dieser Zwischenrunde. Und wenn du dann rausfliegst, kann sich keiner beschweren. Aber das sollte das Minimalziel sein.
Absolut. Und was man vielleicht nochmal sagen muss, die Tickets insgesamt sind doch erschreckend günstig, muss man sagen. Deswegen vielleicht auch die Motivation, da mal hinzugehen. Es gibt zum Beispiel gegen Kiew, das Spiel ist ja am 3.10. bereits, noch viele Tickets und auch viele Tickets für 24 Euro. Man kann zum Beispiel in Block O, das ist im Eck, auf der Seite der Süd sind sehr gute Plätze für 24 Euro noch Tickets bekommen, ohne Probleme. Und da gibt es jetzt nicht wirklich irgendwie einen Europa-League-Aufschlag und so weiter. Wäre natürlich auch dumm, weil wir ja auch in den letzten Saisons oft auch nur 19.000 oder so im Stadion hatten. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, dass die Tickets doch ziemlich günstig sind und die Mannschaft offensichtlich Unterstützung braucht, aus verschiedensten Gründen.
Genau, so sieht's aus. Viel mehr haben wir auch zu diesem Block nicht zu sagen, David. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt endlich dazu, worauf die meisten wahrscheinlich jetzt in dieser Folge gewartet haben. Und wir reden jetzt so ein bisschen abseits des Sportplatzes über die Mitgliederversammlung, die jetzt am Anfang dieser Woche war. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich damit, dass du ja bereits angekündigt hast, dass wir einen Korrespondenten hatten, der uns diese Situation so ein bisschen schildert, der live
genau, vor Ort war. Ein Freund unseres Podcasts, Luis Löser, mit dem wir auch schon mehrfach Saisonanalysen gemacht haben, war bei der Mitgliederversammlung vor Ort und hat so ein bisschen die Stimmung eingefangen und auch berichtet, was eigentlich passiert ist und was das Ganze bedeutet. Es ist auf jeden Fall, haben auch verschiedene Medien geschrieben, in gewisser Weise eine historische Mitgliederversammlung gewesen, auch vor dem Hintergrund dessen, dass ja die Mitglieder der TSG Hoffenheim jetzt wirklich demokratische Macht besitzen, weil wir jetzt ein 50+1 Club sind und eben der e.V. doch einiges zu sagen hat oder hätte, je nachdem. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal an, was Luis Löser dort berichtet. An der Stelle schon mal ganz vielen Dank für die Eindrücke.
Die Mitgliederversammlung am vergangenen Montag war sicherlich historisch für die TSG und man könnte ein ganzes Buch damit füllen, was alles passiert ist. Ich versuche mich aber mal auf die wesentlichen Dinge zu beschränken. Los ging es mit dem ersten Tagesordnungspunkt, der auf Antrag der Mitglieder nach vorne gezogen wurde, nämlich dem Bericht des Vorstandes. Da hat Simone Engelhardt, die zweite Vorsitzende, die ja zuletzt Christian Baumgärtner als ersten Vorsitzenden vertreten hat, nochmal ihre Sichtweise auf das Aus von Alexander Rosen erklärt. Demnach gab es einen schleichenden Prozess seit dem Abschied von Julian Nagelsmann, in dem sie und auch eigentlich sämtliche Sponsorenpartner und Fans nicht mit der sportlichen Entwicklung zufrieden waren. Auch die vergangene Saison war am Ende zwar mit dem Europa-League-Einzug erfolgreich, man muss aber auch zugeben, dass es eben sehr glücklich war, wie man am Ende in die Europa League geraten ist. Und deswegen gab es nach der vergangenen Saison nochmal eine Gesellschafterversammlung, in der beide Seiten, sowohl Hopp als auch der e.V., sich einig waren, dass sich was ändern muss. Man hatte aber keine Einigkeit darüber, was genau passieren muss. Deswegen blieb das Meeting am Ende ohne Ergebnis, was natürlich für beide nicht sonderlich zufriedenstellend war. In der Folge gab es zwei Meetings mit Alexander Rosen, in denen er seine Transferpläne nochmal zeigen sollte, da man ja lange Zeit auf Neuzugänge wartete und auch der e.V. damit nicht zufrieden war, vor allen Dingen der Vorstand. Und in denen konnte Rosen die Gesellschafter nicht davon überzeugen, dass er eine klare Perspektive hat, wie es jetzt weitergehen soll. Er habe nur wenige Transfers wirklich gezeigt, die ihm vorschweben, und hat vor allen Dingen von den Jugendspielern gesprochen, die hochgezogen werden, und eben dem Verkauf von Maxi Bayer, aber nicht wirklich, was danach passieren soll. Und so habe es keine andere Alternative gegeben, als ihn zu entlassen. Zumindest ist das die Perspektive, die Engelhardt aufmacht. Zudem hat sie später noch betont, dass Alexander Rosen die gleichen finanziellen Mittel zur Verfügung gehabt habe wie Frank Kramer und dass sie sich nicht erklären kann, warum er die nicht genutzt hat. Danach äußerte sich Engelhardt noch zu den Ereignissen der letzten Wochen, gerade zu den Protesten, die auch sie persönlich sehr getroffen haben. Sie ist selbst seit 1972 Mitglied der TSG, ist da auch schon immer ehrenamtlich tätig, spätestens seit den 80er Jahren. Und für sie war es daher sehr emotional, dass sie jetzt persönlich so ins Feuer geraten ist von den Fans. Und hat aber gleichzeitig auch noch gesagt, dass sie es nicht für die richtige Entscheidung hielt, das Fanlager räumen zu lassen. Die Entscheidung sei von der GmbH oder von der Geschäftsführung der GmbH getroffen worden. Sie war darin nicht involviert und hat auch zum Ausdruck gebracht, dass sie das nicht für richtig hält. Zum Schluss ihrer Rede hat sie nochmal erklärt, dass sie nicht kandidieren möchte als erste Vorsitzende, da sie sich nicht von allen gewollt fühlt und sie das nur machen wolle, wenn alle Mitglieder hinter ihr stehen. Nach diesem sehr langen und emotionalen Beitrag ging es dann weiter mit Beschlussfassungen zu Anträgen, die von den Mitgliedern eingereicht wurden. Zunächst gab es drei verschiedene Anträge zu Satzungsänderungen, die das Stimmrecht betroffen haben, da man ja Stand jetzt seit nach 5 Jahren ein Stimmrecht selbst beantragen muss. Die waren aber alle stark rechtlich anfechtbar, da keiner von den Anträgen vorher den Mitgliedern zur Durchsicht schriftlich zukommen lassen wurde. Und hätte man einen der Anträge angenommen, hätte man das rechtlich auf jeden Fall anfechten können. Deshalb haben nach sehr langer Diskussion die Mitglieder mehrheitlich dagegen gestimmt, diese Anträge überhaupt zur Abstimmung zu geben. Genauso wie gegen den nächsten Antrag dabei ging es darum, dass die Mitglieder des Beirats der GmbH, die eigentlich vom Vorstand des e.V. entsandt werden, künftig von der Mitgliederversammlung gewählt werden sollen. Auch da haben die Mitglieder mehrheitlich dagegen gestimmt. Ich denke vor allen Dingen, weil sie eben nicht genau informiert waren, was das überhaupt zu bedeuten hat. Beide Anträge dürften bei der nächsten Mitgliederversammlung nochmal eingereicht werden und dann hoffentlich so in einem geordneten Rahmen, dass man auch wirklich versteht, worüber man abstimmt. Und dann kamen wir nach 2,5 Stunden auch endlich zum wichtigsten Punkt des Abends, nämlich der Wahl des ersten Vorsitzenden. Erstmal war es natürlich sehr spannend, wer überhaupt dieser anonyme Kandidat ist, der sich da zur Wahl gestellt hat. Und der hat sich am Ende als einen 29-jährigen Mechatroniker, Marvin Rotermund, entpuppt, der selbst von sich sagt, dass er kein Ultra ist, sondern einfach nur Fan, der aber dem Anschein nach auf jeden Fall der aktiven Fanszene nahe steht. Die hat ihm sehr viel Applaus zukommen lassen. Rotermund sagte selbst, dass er sich nicht viel Chancen ausrechnet und dass er wahrscheinlich nicht der richtige Kandidat ist, aber er weiß, wer der falsche sei, und zwar Jörg Albrecht, da dieser eben vor allen Dingen Dietmar Hopp nahestehe. Er hat sehr stark nochmal die Rosenentlassung kritisiert und den großen Einfluss von Dietmar Hopp im Verein, hat aber gleichzeitig auch nochmal gesagt, dass er das Lebenswerk von Dietmar Hopp anerkennt und sich entschuldigt für die Plakate gegen Dietmar Hopp, die zum Teil über das Ziel hinausgeschossen haben. Also da haben sich auch die Ultras einsichtig gezeigt, nicht nur er, der ja selbst kein Ultra war, sondern auch einige Redner vor ihm. Gleichzeitig kritisierte er aber auch die Kampagnen in den Medien der GmbH gegen die Ultras, wo es ja teilweise sehr radikale Äußerungen gab, wie zum Beispiel, dass man einen Spielabbruch gegen Kiel fürchtet, und meinte selbst, ja, wo war denn euer Spielabbruch? Also er sagt, dass die Fans hier bewusst von der GmbH in eine gewisse Ecke gestellt wurden und wehrt sich dagegen. Bei seiner Rede wurde er mehrfach unterbrochen, auch vom Veranstaltungsleiter oder von erbosten Fans. Im Anschluss ging es dann weiter mit Jörg Albrecht, der schlug deutlich versöhnlichere Töne an und machte auch Gesprächsangebote an die Fanszene, hat sich nochmal verteidigt gegen die Vorwürfe, er sei ja eigentlich nur Sandhausen-Fan, auch wenn er zugegeben hat, dass er eben seine Heimat Sandhausen, wo er geboren wurde, nicht verleugnen kann. Und er zeigte nochmal, dass er mit den Fans regelmäßig in Austausch gehen will. Und die war ehrlicherweise recht unspektakulär. Danach ging es dann weiter mit der Abstimmung, die sich sehr lange gezogen hat, da die Fanszene vor allen Dingen eine geheime Wahl beantragt hat. Das hat am Ende knapp eine Stunde gedauert. Am Ende stand das Ergebnis 273 Stimmen für Albrecht, 123 für Rotermund und 48 Enthaltungen, damit ist Albrecht neuer Vorsitzender, hat die Wahl auch angenommen, nochmal Rotermund ein Gesprächsangebot gemacht, und das war dann auch das Ende dieses extrem anstrengenden Abends. 4 Stunden hat das Ganze gedauert, und für mich bleibt vor allen Dingen hängen, dass der gesamte Ablauf sehr, sehr chaotisch war. Es gab viel Streit unter den Mitgliedern, einige wussten auch nicht, dass sie ihr Stimmrecht hätten beantragen müssen, was ein großer Streitpunkt war, was ja auch später in den Anträgen zur Satzungsänderung nochmal deutlich wurde. Und auch Versammlungsleiter Helmut Kur, der von Engelhardt vorgeschlagen wurde, machte keinen souveränen Eindruck. Er hat selbst zum Teil die Anträge nicht verstanden, die da eingereicht wurden, oder hatte Probleme, die genau zu erklären. Hat auch beim Antrag zum Beirat kurzfristig behauptet, es gäbe überhaupt keinen Beirat, bis dann Engelhardt klargestellt hat, dass es den eben doch gibt. Und auch die Tatsache, dass sie zunächst diese rechtlich problematischen Anträge zur Satzungsänderung überhaupt zur Abstimmung geben wollten, war höchst fragwürdig, weil man die danach eben direkt wieder hätte beanstanden können. Daher bleibt für mich der Eindruck, dass die TSG sich erstmal dran gewöhnen muss, dass sie jetzt ein 50+1 Verein ist, in dem die Mitglieder tatsächlich auch ein Mitbestimmungsrecht haben, das sie auch ausüben wollen, und dass das Ganze noch einen sehr chaotischen Eindruck gemacht hat. Ein Mitglied meinte auch, dass das einem Bundesliga-Verein unwürdig gewesen sei. Soweit eigentlich kann man sich da schon auch anschließen. Am Ende waren alle sichtlich entnervt und wollten eigentlich nur noch nach Hause. Und Ich hoffe, dass das jetzt der negative Höhepunkt der letzten Wochen war und dass ab jetzt wirklich alle nochmal gemeinsam an einem Strang ziehen. Das war auch der Appell von Mike Deal an alle Fans, hat sich auch positiv gegenüber der Ultras geäußert, den Ultras geäußert, die aber auch anklangen ließen, dass es nicht unbedingt jetzt harmonisch weitergehen dürfte, denn sie haben auch direkt nach der Wahl von Jörg Albrecht wieder Albrecht rausskandiert. Also das könnte noch spannend werden. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung hat man dann ja deutlich mehr Zeit, sich auch mit Vereinsrecht auseinanderzusetzen und neue Anträge zu schreiben. Und vielleicht schaffen wir es dann auch, eine geordnete Mitgliederversammlung mit unserem neuen Vorsitzenden abzuhalten. Und ich sende liebe Grüße zum Hoffefunk.
Vielen Dank erstmal an Luis Löser, der ja unseren Club auch schon über Jahre beobachtet und hier offensichtlich vor Ort war. Jonas, was findest du von diesen ganzen Punkten denn jetzt am bemerkenswertesten? Worüber sollten wir zunächst mal sprechen? Ich habe mir tatsächlich einige Notizen gemacht und find einiges sehr bemerkenswert. Aber wie geht's dir?
Ja, also erstmal auch nochmal von mir vielen Dank an dich, Luis. Das war wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr gut geordnet. Ja. Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, fast dabei gewesen zu sein. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, also wir können über viele Dinge reden, aber lass uns mal ein bisschen chronologisch vorgehen, weil ich fand schon, so wie Luis es jetzt erklärt hat, dass die erste Rede von Simone Engelhardt, fand ich schon, wenn man die jetzt einfach mal stehen lässt, und davon ausgeht, dass Simone Engelhardt die Wahrheit spricht. Weil, ne, was hat sie für einen Grund zu lügen? Weil sie will sich ja nicht mal aufstellen lassen. Sie hat ja am Ende gesagt, ich bin eigentlich durch jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich fühle mich nicht gewollt und so weiter. Und ich will jetzt einfach nochmal kurz aufräumen und so weiter. Also wir lassen es jetzt einfach mal so stehen, dass sie wahrheitsgemäß gesprochen hat. Dann finde ich das schon krass, dass sie sagt, dass Alex Rosen erstens mal die gleichen finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen hat, plus, dass es ja Gespräche gab mit Alex Rosen. Und es hat sich so angehört, dass es irgendwann Mitte Juli noch Gespräche gab mit Alex Rosen, wo er seine Pläne vorstellen sollte. Und die haben einfach den e.V. und Dietmar Hopp nicht überzeugt. Und erst dann kam der Entschluss, ihn zu entlassen. Das heißt, eigentlich war der Plan, Alex Rosen zu entlassen, gar nicht wirklich da, sondern erst dann, als er eben in diesem Treffen die Verantwortlichen nicht überzeugen konnte.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, warum man diese Aussagen großartig anzweifeln sollte, zumal ja der e.V. aus mehreren Leuten besteht und da Simone Engelhardt sich sonst auf sehr, sehr dünnes Eis begeben würde. Jetzt ist das Problem, ich habe mir das auch nochmal überlegt, Jonas. Alex Rosen, gerade in seiner neuen Funktion, hat ja auch viele Freiheiten genossen. Und wir haben ja schon angesprochen, dass wir glauben, dass Alexander Rosen sehr viel defensiver und vorsichtiger mit Geld umgeht. Als jetzt ein Frank Kramer, sieht man ja auch, Frank Kramer fast 60 Millionen ausgegeben. Bei Einnahmen rund 36. Ich glaube, dass ein großes Problem war, vielleicht natürlich auch, dass Rosen schon gespürt hat, es knirscht im Club und er fühlt sich nicht mehr so unterstützt, kann sein, aber auch, dass Maxi Bayer ja erst seit 3 Wochen bei Dortmund ist. Oder 3,5. Und er vorher vielleicht gar nicht handeln wollte, was ich, wenn das wirklich so war, für einen Fehler halte, aber so nach dem Motto, ja, wir brauchen jetzt erstmal Geld auf dem Konto, in Anführungszeichen, um handlungsfähig zu sein. Das vielleicht ist auch so ein bisschen die Wurzel allen Übels, dass man Maxi Bayer so spät verkauft hat. Was ich auch interessant finde an dieser Rede von Simone Engelhardt, und das ist so ein bisschen das, wovor ich ab und zu warne. Ich verstehe dieses Bashing gegen Simone Engelhardt nur sehr bedingt, Jonas. Und ich sag dir auch nochmal, warum. Die Ultras haben schon viele Sachen geäußert, auch viele Sachen, die wir nachvollziehen können, die wir auch kritisieren. Wir haben ja auch ein paar Insider-Informationen zugesteckt bekommen. Alles gut, und da finden wir auch einige Vorgänge sehr problematisch. Aber warum man sich so auf Simone Engelhardt gestürzt hat, finde ich rückblickend fast schon skandalös. Und ich sag dir kurz, warum, Jonas. Simone Engelhardt ist 55 Jahre alt. Oder mittlerweile, im Moment, ist 2 Jahre alt, 57 Jahre alt. Seit 50 Jahren Vereinsmitglied und fast genauso lange aktiv im Verein. Sie hat jahrelang Kindertouren, Gerätetouren, rhythmische Sportgymnastik betrieben und auch teilweise als Trainerin und in 90er Jahren massiv dabei geholfen, die TSG Hoffenheim in die professionelle Richtung zu bringen. Sie hat zum Beispiel das Ticketing unter anderem überhaupt eingeführt, als wir, glaube ich, dann in der Regionalliga waren und Ähnliches, und hat dann erst mit dem Regionalliga-Aufstieg ihre Ämter abgegeben, 2001. Long story short, sie ist sehr verwurzelt im Verein. Sehr viel verwurzelter, und es tut mir jetzt wirklich leid, als unsere ganzen Ultras es sind. Und deswegen muss man ja ihre Entscheidungen und so weiter nicht unbedingt gutheißen. Aber das, diese Darstellung wurde einfach unter den Tisch fallen lassen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, Jonas, sehr relevant. Jetzt erstmal scheißegal, Nähe zu Hopp oder nicht Nähe zu Hopp. Engelhardt ist länger da als Hopp. Beziehungsweise falsch, Engelhardt ist länger da, als Hopps Investitionen da sind. Verstehst du, was ich meine? Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da muss ich wirklich sagen, also ich wusste das auch erst seit jetzt. Ich habe davon mich auch ein bisschen beeindrucken lassen von dieser Negativpropaganda ihr gegenüber. Ich weiß erst seit jetzt, dass sie da wirklich schon so lange mit dabei ist. Und da haben, ich weiß nicht, ob wir auch uns vielleicht mal negativ geäußert haben, da haben wir ihr auf jeden Fall Unrecht getan, weil jetzt so rückblickend gesehen gibt es ja eigentlich kaum eine bessere Kandidatin für den Job. Jemand, der schon so lange dabei ist. Ja, und sie scheint ja auch, selbst wenn sie da irgendwie eine Nähe zu Hopp hat oder zur SAP, scheint sie ja dann auch Qualitäten zu haben, die sie dafür bräuchte. Also auch in Richtung Management oder in Richtung BWL, Richtung Geschäftsführung und so weiter. Ja, da haben wir ihr wahrscheinlich wirklich Unrecht getan. Und es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass sie dann am Ende so abtritt. Und ich glaube ihr auch wirklich, dass es ihr auch wehgetan hat, ne? Dass so mit ihr umgegangen wurde. Weil stell dir mal vor, du opferst dir 50 Jahre für einen Verein, machst alles nach bestem Wissen und Gewissen. Und auf einmal, weil halt die Aufmerksamkeit eines Bundesliga-Vereins da ist, gerätst du halt so in die Schussbahn, was du eigentlich nie wolltest.
Also das, und ja, natürlich kann man das alles psychologisch so verstehen. Ne? Man muss ja, also auch aus Sicht der Ultras jetzt, irgendjemandem gegenüber muss man halt die Kritik äußern. Aber das Problem ist, was hat Simone Engelhardt genau getan? Sie war ja interimsweise nur sehr, sehr kurz überhaupt im Amt. Christian Baumgärtner ist zurückgetreten und ich glaube, das ist ja erst wenige Monate her. Und in dieser Zeit ist ja nicht großartig was passiert. Natürlich, klar, diese Rosenentlassung jetzt, aber die kann ja Engelhardt niemals alleine durchsetzen. Aber ne, bei aller Kritik, und ich will jetzt auch nicht Simone Engelhardt hier heilig sprechen, überhaupt nicht, kann man das doch nicht unter den Tisch fallen lassen. Alles, was bei uns ankam, Jonas, und wir haben das hier auch im Podcast erwähnt und auch quasi selbst in gewisser Weise das mitgestreut war, dass Simone Engelhardt eine Nähe zu Hopp hat und bei der SAP arbeitet. Beides stimmt. Aber deswegen kann man die anderen Sachen doch nicht ignorieren, finde ich. Dass jemand seit Jahren ehrenamtlich im Turnen engagiert war, seit 50 Jahren Vereinsmitglied ist, übrigens auch hier steht das, Dauerkarteninhaberin seit Jahren und Jahrzehnten, auch schon als der Club in den 90ern gespielt hat, da teilweise dann noch irgendwie Verbandsliga oder was weiß ich. Daraus muss man doch ein faires Gesamtbild formen. Dann kann man am Ende ja immer noch sagen, Simone Engelhardt ist für unseren Club vielleicht nicht die optimale Besetzung, aber eine mittelgute Besetzung. Aber was kam an außen? Simone Engelhardt ist der Teufel. Das kam an. Und dafür gibt es keinerlei Grundlage.
Vor allem Hopps Marionette. Es wurde unterstellt, sie wurde nur installiert, weil sie Sitzplatz für Dietmar Hopp macht. Und das ist ja eigentlich mit ihrer Historie im Verein lächerlich, ihr zu unterstellen, sie würde nicht im Sinne des Vereins handeln.
Ne? Ich betone es nochmal, sie ist wesentlich länger im Verein engagiert als Dietmar Hopp. engagiert war, zumindest finanziell gesehen. Wir wissen ja alle, Dietmar Hopp hat für die TSG Hoffenheim gespielt selbst, aber relevant ist ja aus meiner Sicht der Zeitpunkt, an dem Dietmar Hopp angefangen hat zu investieren. Und dieser Zeitpunkt liegt weit nach dem Zeitpunkt, ab dem Simone Engelhardt engagiert war bei der TSG. Also Simone Engelhardt war quasi zuerst da. Und ich finde, das verändert das Bild deutlich, aus meiner Sicht zumindest.
David, weißt du, also wir sind ja jetzt wirklich weit davon entfernt, alles zu wissen. Wir nähern uns ja jetzt hier gemeinsam mit Louis, mit allen Leuten, mit allen Informationen, die wir haben. Wir können ja nichts anderes machen, als uns irgendwie unserer eigenen Wahrheit zu nähern. Und unsere Wahrheit ist wirklich ständig in Rotation und kann sich ständig ändern. Anders geht's bei dieser schwierigen Situation auch einfach gar nicht. Aber ich werde, und das ist jetzt nur mein Eindruck, das Gefühl nicht los, dass die ganze Situation so explodiert ist, weil Alex Rosen nach außen hin so viel sympathischer kommunizieren konnte und Dinge darstellen konnte, als es intern wirklich war. Beispiel, also ne, wir sind uns ja schon einig, Alex Rosen wird jetzt sozusagen als Symbol für diese Hoffenheimer Gegenbewegung gegen diese Vetternwirtschaft Hobbs dargestellt. Absoluter Quatsch, sind wir uns ja schon einig. Rosen war zum Großteil Teil dessen und Rosen hat sich ja auch nochmal jetzt in seinem ersten kleinen Interview bei Hopp bedankt, dass er ihm damals 2013 das Vertrauen geschenkt hat. Ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass Rosen das auch so meint, dass Rosen Hopp wirklich sehr, sehr dankbar ist und dass sich das dann am Ende wirklich sportlich auseinandergelebt hat. Die Art der Kommunikation ist einfach nur das Problem. Und das jetzt halt, was hat Rosen eigentlich seit seiner Entlassung gemacht? Nichts. Er hat einfach nur geschwiegen und hat quasi darauf gewartet, dass wenn er schweigt, dass die Ultras ihn dann quasi so heilig sprechen. Was er ja absolut nicht ist. Weil wenn du mal blöd sagst, sportlich, haben wir ja schon gesagt, hättest du ihn Ende Mai entlassen, hättest du es absolut rechtfertigen können, ne? Die sportliche Entwicklung ging wirklich bergab. Viele Entscheidungen waren nicht mehr so das, was sie mal waren. Das Einzige, was Rosen halt wirklich davor bewahrt hat in der Fanszene ist, er hat gut kommuniziert, er war sympathisch und er hatte eben diese extrem erfolgreichen Jahre. Das Problem ist einfach nur das Timing. Und diese Welle, die dann am Ende durch Rosen entstanden ist, ich glaube nicht, dass Rosen dem würdig ist, wenn du weißt, was ich meine.
Genau, und ich bleibe ja dabei. Ne? Simone Engelhardt hat diese Entscheidung, was Rosen betrifft, mitgetragen, entscheidend mitgetragen. Und das kritisiere ich, weil das Timing eben so beschissen war. Nicht per se die Entscheidung. Das Timing war wirklich so beschissen, wie es nur sein kann. Aber wenn die Darstellung von Engelhardt auch nur zu 80% stimmt, kann man auch das einigermaßen, Betonung auf einigermaßen, nachvollziehen, warum auch immer das Ganze so kam. Wir saßen ja auch schon zusammen und haben uns gefragt, warum ist eigentlich immer noch keiner da? Kurz bevor das Trainingslager begonnen hat, war das. Und ich denke auch, dass da viele Leute aus dem e.V. und aus der GmbH nervös geworden sind. Aber ich glaube, du hast recht. Und das haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt. Rosen ist eine Projektionsfläche für Sachen, die er zu 80% nicht ist. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass er irgendeine Art von Vetternwirtschaft, und auch da wissen wir ja gar nicht, wie ausgeprägt die wirklich ist, von Rosen befeuert hat. Wir wissen nur, dass er ab und zu wohl mit Rogon-Entscheidungen unzufrieden war. Das liegt aber in der Natur der Sache irgendwie, würde ich sagen. Und das ist natürlich nochmal, finde ich, ein bisschen ein anderes Thema. Aber ansonsten ist das mir viel zu viel Projektion, sowohl bei Engelhardt als auch bei Rosen. Und jetzt das Gleiche, auch da müssen wir ein bisschen aufpassen, auch bei Matarazzo. Matarazzo ist jetzt 30%, vielleicht sogar noch mehr beliebter als vor dem Rosen aus. Weil irgendwie nach außen gesickert ist, dass er nicht der Wunschkandidat des EVs und von Hopp ist. Aber auch das ist in gewisser Weise eine Projektion. Und auch da muss man dann früher oder später zu einer fairen Analyse kommen. Auch wenn wir ja gesagt haben, das ist was ganz anderes, dass der Kader in gewisser Weise problematisch ist. Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Situation, weil man hier sehr rational analysieren muss in einem Sport, der ja eigentlich sehr emotional ist. Und das macht es, glaube ich, für uns alle schwer. Sowohl für die Ultras, für die normalen Fans, in Anführungszeichen, für uns, die wir ja auch normale Fans sind. Also
ja. Und das stimmt, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich jetzt Matarazzo dadurch sympathischer finde. Was aber eigentlich, wenn du länger darüber nachdenkst, Quatsch ist. Weil nur, weil er nicht die Wunschlösung ist, heißt es überhaupt nicht, dass Matarazzo jetzt irgendwie für die Ultras oder für die Ansichten der Ultras kämpfen würde. Weil so ehrlich müssen wir sein. Matarazzo hat einen Arbeitsvertrag bei uns. Wenn der morgen gefeuert wird, dann trägt er die TSG nicht mehr im Herzen. Das ist dem scheißegal. Der kann morgen schon beim nächsten Verein sein. Das ist ein professioneller Cheftrainer. Der war schon bei mehreren Vereinen. Klar, okay, er hat noch die Historie da bei der TSG. Er war ja auch Co-Trainer bei uns und so weiter. Scheißegal ist ihm der Verein jetzt nicht. Aber er brennt jetzt nicht wie die Fans oder wie die aktive Fanszene dafür, sondern es kann auch einfach sein, dass er am Ende bei uns bleibt, auch wenn er unerwünscht sein sollte, weil er einfach Geld von uns kriegt und weil es schwierig wäre, jetzt so schnell einen neuen Job zu bekommen. Das heißt, man sollte wirklich vorsichtig sein. Du hast auf der einen Seite eben diese komplett emotionale Fanszene und auf der anderen Seite einfach nur professionelle Leute, die dafür bezahlt werden, dessen Job es ist, Entscheidungen zu treffen. Und das ist einfach wirklich ein Spiel, was unfassbar schwierig zu analysieren ist.
Noch eine Ergänzung, ne? Die Situation ist nicht gut. Ich will jetzt nicht in Richtung der Fans der Ultras sagen, dass die TSG Hoffenheim sich in Wahrheit gar nicht in der Krise befindet. Tut sie. Aber die Krise ist, das ist meine These zumindest, deutlich kleiner, als das Gefühl ist, aus meiner Sicht. Ich mache nochmal ein Beispiel. Diese Transfers jetzt von Yardimchi und auch von Chavez, über die wir gesprochen haben, die gibt es jetzt weiterhin. Und so wie das alles wirkt, finde ich das nicht gut. Weil das auch wieder so ein bisschen wie Transfers wirkt, die vielleicht von Wittmann irgendwie zugeflüstert wurden oder wie auch immer. Aber Jonas, das haben wir auch schon gesagt, diese Transfers gab es in gewissen Phasen unter Rosen noch deutlich mehr. Auch gerade in der Akademie. Wir sind gerade quasi sogar in einer Phase, wo das Ganze ein bisschen zurückgegangen ist. Die wenigsten Spieler, die wir verpflichtet haben, sind von Rogon. Es kommen gerade nicht mehr so viele Franzosen in die Akademie, die dann einfach da rumstehen und der U23-Trainer weiß nicht, was er mit denen tun soll. Also wir sind gerade quasi sogar im Abwärtstrend. Wir erinnern uns auch noch an eine Phase, 17, 18 war das, glaube ich, wo wir Spieler verliehen haben, als wären wir Chelsea 2.0. Und damit will ich nur zeigen, die Situation war damals schlecht, sie ist heute schlecht und sie ist aufgrund des ganzen Chaos natürlich noch mal schlechter als 2017. Aber
und natürlich, dass dann solche Sachen passieren, wie das mit dieser Raumräumung
für die Ultraszene.
Das, sowas darf nicht passieren. Da hat sich wahrscheinlich die Geschäftsführung auch mal emotional gezeigt und das darf nicht passieren. Ja. Aber wenn sich Simone Engelhardt da hinstellt und sich sogar dafür entschuldigt und sagt, es war nicht ihre Absicht, dann muss man ihr dann auch einfach
mal verzeihen. Weil es nicht die Entscheidung des eingetragenen Vereins war, dessen Vorsitzende sie ja war, sondern die Entscheidung der GmbH, also der Geschäftsführung, genau. Und sie sagt ja, sie hat offen gesagt, dafür braucht man auch Eier, um mal dieses Bild aufzumachen, sie hat offen gesagt, sie fand diese Entscheidung falsch und sie wusste von dieser Entscheidung nichts.
Ja, also wirklich, ich habe wirklich, ich glaube wirklich, dass wir uns der Wahrheit mittlerweile nähern. Aber es ist einfach wahnsinnig komplex und man hat auch wirklich Kopfschmerzen, wenn man sich darüber länger Gedanken macht. Also in meinem Kopf, ich kann nur für mich sprechen und ich möchte das auch hier niemandem kaputt machen, wenn jemand Alex Rosen noch ganz anders sieht. Alex Rosen war ein hervorragender sportlicher Leiter, Sportdirektor, was auch immer in verschiedenen Situationen, was er bei uns war. Aber am Ende vom Tag, so ganz heilig und hier alles Mögliche kann man ihn einfach nicht sprechen, weil er war einfach Teil dessen. Er war einfach Teil dieser Geschäftsführung, er war Teil der, wenn man das so will, Teil der Vetternwirtschaft Hopps, weil Hopp hat ja 2013 ihm das Vertrauen geschenkt. Und nur weil 10 Jahre später das Vertrauen nicht mehr so groß ist, kann man ja auf einmal nicht Rosen zu einem Ritter erklären, der auf einmal für unsere Rechte kämpft. Das ist einfach Quatsch,
ne? Und jeder Sportdirektor wird in dem einen oder anderen Punkt vielleicht mit Hopp irgendwie aneinander geraten. Und was mir ganz wichtig ist, so sehe ich es zumindest, Jonas, es gibt aus meiner Sicht verschiedene Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben. Auch wenn wir jetzt die ganze Situation gerade so ein bisschen relativiert haben, das ist mir schon bewusst, bleibt es ja so, dass Hopps Einfluss ein Problem ist.
Aber 100%ig. Das hat aber nichts damit mit der Situation zu tun.
Aber Luis Löser hat das sehr gut, dargestellt. Wir haben jetzt erstmals die Situation, dass der e.V. in gewisser Weise auch was dagegen tun kann. In der Vergangenheit gab es diesen Aufschrei nicht, Ne, wir haben viel mehrere Spieler von Rogon gekauft und so weiter und so fort. Es gab den Aufschrei nur im sehr, sehr Kleinen. Und jetzt, wo es diesen Crash mit Rosen gab, der wie gesagt zu einem absolut lächerlich dummen Zeitpunkt passiert ist, kommt dieser große Aufschrei wegen Sachen, die, sorry, irgendwie Schnee von gestern sind. Ich überspitze ein bisschen, ne? Und das muss man alles so ein bisschen für sich sortieren. Ne? Diese Situation mit Hopp und seinem Einfluss finden wir auch problematisch. Trotzdem, bitte tut nicht so, als wäre das wirklich neu. Und bitte tut auch nicht so, als wäre euch das jetzt erst aufgefallen. Das ist jedem schon vorher aufgefallen. Wir haben da vor 3 Jahren schon Podcast-Folgen drüber gemacht. Das Einzige, wovon man sich ein bisschen verabschieden muss, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, Jonas, ob das Luis gesagt hat, dass natürlich Dietmar Hopp wahrscheinlich nie die Fäden komplett losgelassen hat. Dass Dietmar Hopp in gewisser Weise mal mehr, mal weniger immer mitredet. Und das ist jetzt in den letzten 1-2 Jahren vielleicht deutlicher geworden, aber das ist auch das Einzige.
Ja, weil es einfach intern ein bisschen gekriselt hat. Weil diese Mauer zwischen Fans und Hopp, die Alex Rosen war, diese Mauer hat gebröckelt. Und das ist eigentlich der Grund, warum dann die Fans überhaupt so ein bisschen einen Blick hinter die Fassade bekommen haben. Ne, weil Rosen so ein bisschen weggebrochen ist dadurch.
Und was ich ganz wichtig finde, ne, auch generell im Leben, bei Politik, bei Geschichte, was auch immer, dass man mal verschiedene Perspektiven einnimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass Dietmar Hopp jetzt vielleicht auch gerade nicht mehr so ein bisschen die Perspektive hat, was zum Teufel ist hier los? Ich habe doch sogar meine Mehrheit abgegeben. Ich habe doch jetzt sogar faktisch weniger Macht, wenn der e.V. jetzt Rotermund zum Präsidenten gewählt hätte. Wäre das Gewicht vielleicht anders? Ich sage vielleicht, weil wir das alles überhaupt nicht wissen. Das ist auch wieder viel zu viel Projektion. Ne? Jörg Albrecht als das absolute Böse finde ich auch sehr einfach. Und ich sage nicht, dass ich für Jörg Albrecht gestimmt hätte. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dass mir das auch ein bisschen zu viel Projektion wieder ist. Und Dietmar Hopp sitzt vielleicht jetzt an seinem Tisch und denkt sich, hä, jetzt sind wir deutlich, deutlich demokratischer als noch vor ein paar Jahren. Jetzt gibt's den Aufschrei, früher gab's den nicht. Was ist hier los? Und diese Perspektive könnte ich schon ein bisschen verstehen, muss ich sagen.
Und es ist ja auch logisch, dass Dietmar Hopp für den ersten Vorsitzenden einen Kandidaten hat, den er selbst bevorzugt. Er ist doch ein Mensch, er hat doch eine Meinung. Es ist doch logisch, dass er einen Kandidaten installieren möchte, den er gut findet. Unabhängig davon, ob das jetzt, wie die zueinander stehen, ne? Aber ist doch klar, dass er Unterstützer eines Kandidaten sein muss. Also ansonsten wäre ihm ja unser Verein scheißegal. Und das kann man ihm ja wirklich bei aller Liebe nicht unterstellen. Ohne jetzt wirklich zu sagen, dass Jörg Albrecht ein guter Kandidat wäre. Aber ja, es wirkt einfach so, als hätten wir überhaupt keinen guten Kandidaten dieses Jahr zur Wahl gehabt, zum ersten Vorsitzenden. Und ja, und deswegen hier jetzt auch nochmal bitte das Plädoyer, weil ich auch viel gelesen habe von wegen, ja, jetzt haben irgendwie so die alten Rentner, die abstimmen durften, haben jetzt unseren Verein kaputt gemacht, weil sie Jörg Albrecht gewählt haben. Da bitte ich euch wirklich, die Demokratie ernst zu nehmen. Jörg Albrecht wurde am Ende vom Tag demokratisch
deutlich gewählt. Deutlich gewählt, ich glaube 66% etwa, meine ich.
Und man muss auch ehrlich gesagt sagen, ne, so wie es ja auch in der Politik, wenn es Bundestagswahlen gibt, gibt es ja einfach Leute, die wählen so die sichere Variante. Ne? Wenn du so eine sichere Partei wählst, so den Hauptkandidaten oder vielleicht auch den Bundeskanzler, der es gerade schon gemacht hat, das ist die Sicherheitsvariante. Weil du dann so ein bisschen, es wird nicht Weltklasse, es wird nicht super, aber es wird okay. Viele Leute wählen gerne die Sicherheitsvariante. Ja. Und ich finde, Jörg Albrecht ist so ein bisschen die Sicherheitsvariante. Du weißt ganz genau, ne, es wird sich nicht viel ändern, der Typ steht hoppnah, also eigentlich, ne, bleibt alles so ein bisschen bei Alten. Du hast keine großen Änderungen zu erwarten. Und deswegen kann ich zum Teil auch verstehen, warum Leute ihn gewählt haben. Wohingegen natürlich eine Wahl von Rotermund. Also du hast überhaupt keine Ahnung, was du da gewählt hättest. Ne? Außer, dass du eben dagegen gewesen wärst. Du hättest dann einfach nur eine Veränderung erzwingen wollen. Und deswegen kann ich so ein bisschen den Gedankengang von Albrecht, also für Albrecht verstehen, auch wenn ich natürlich ganz klar sagen muss, Beide Kandidaten sind absolut keine Wunschlösung.
Ist klar, aber ich sag mal so, wer will das jetzt aktuell machen? Das ist kein besonders attraktiver Job. Da muss man auch noch mal eine Sache sagen, ne? An die enttäuschten Fans, enttäuschten Ultras jetzt. Es war total klar, dass Roter Mund nicht gewinnt. Erstens, Luis hat uns ja berichtet, was er in seiner Rede so gesagt hat. So gewinnst du keine Wahlen, wenn du nur sagst, was du alles scheiße findest und dass du eigentlich selbst nicht der gute Kandidat bist. Zweitens, wenn du selbst erst 29 bist, ich glaube auch noch Student bist, so hart das ist, so jemand wird dann nicht gewählt gegen den Jörg Albrecht. Drittens, keinerlei Erfahrung in diesem Bereich hast. Und viertens, aus demokratietheoretischer Perspektive ist es auch ein großes Problem, dass er Mr. X geblieben ist bis zuletzt. Hätte er, Jonas,
hätte er die letzte Woche
nur 4, 5, 6 Tage Wahlkampf gemacht auf Social Media und erklärt, was er vorhat, vielleicht auch rational, vielleicht hätte er das sogar gekonnt, wer weiß, ob das nicht wesentlich enger geworden wäre oder er vielleicht sogar gewonnen hätte. Aber das war auch einfach alles nicht professionell durchgeführt, sowohl vom Leiter offensichtlich dieser Veranstaltung, noch aber auch von Roter Mund und seinen Unterstützern. Also in jeglichem Punkt eigentlich Chaos. Und da hat dann offensichtlich so ein Jörg Albrecht, der dann versöhnliche Töne angeschlagen hat und der natürlich jetzt es auch muss, damit der Verein nicht zerrissen wird, dann aus meiner Sicht logischerweise gewonnen und logischerweise auch einigermaßen eindeutig gewonnen, weil ob dieser Cut jetzt so hart gewesen wäre, weiß man nicht, weil natürlich muss man mit Hopp in irgendeiner Art und Weise klarkommen. Und da muss ich auch noch eine Sache sagen, ne? Wir sind jetzt, hat Luis ja auch sehr schön zusammengefasst, ein demokratischer Verein, in dem der e.V. viel Macht hat. Und dann werden hier Anträge gestellt, auf eine Art und Weise, und ich bin auch seit Jahren Funktionär in einem Verein und Mitglied des Vorstands, auf so eine Art und Weise, du musst Anträge natürlich schriftlich vorbereiten. Du kannst doch so keine Anträge stellen. Und du kannst doch auch, wenn du jetzt weißt, okay, jetzt wollen wir endlich mal abstimmen, kannst du doch mal in die Scheißsatzung reingucken. Und siehst dann, oh, erst nach 5 Jahren. Ich kann jetzt nicht 2 Wochen davor eintreten und dann direkt mitstimmen. So funktioniert's nicht. Und natürlich.
Das musst du sogar bei einem Dosenwerf-Kreisliga-Verein musst du das so machen, ne?
Also, ja, und natürlich hätte man das nicht in die Satzung reinschreiben müssen, aber es besteht offensichtlich die Angst, das kann man lächerlich finden oder nicht, dass beispielsweise mehrere hundert, sagen wir mal, Waldhof-Mannheim-Fans aus Spaß eintreten, um den Verein vom Spielbetrieb abzumelden, ist natürlich ein sehr übertriebenes Szenario. Aber all das hätte man ja ändern können am Montag, wenn man das alles ordentlich vorbereitet hätte. Luis hat völlig recht, so läuft das halt. Man hätte das schriftlich vorbereiten müssen, sonst ist das alles anfechtbar. Und deswegen haben diese Abstimmungen gar nicht stattgefunden. Ich persönlich fände es auch besser, wenn man, sagen wir mal, schon nach 2 Jahren das Ganze damit abstimmen könnte und nicht nach 5. Aber das sind alles demokratische Entscheidungen und da muss man eben die Prozesse kennen und bitte auch berücksichtigen. Es gibt viele Länder, finde ich auch beschissen, es gibt viele Länder, Jonas, da musst du in Großbritannien und in den USA zum Beispiel erstmal dich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen, bevor du zur Wahl gehen kannst. Und diese Hürde gibt es bei der TSG halt auch, kann man kritisieren, hätte man aber wie gesagt auch streichen können. Aber dann bitte ein bisschen das Ganze vorbereiten. Man hatte nicht so viel Zeit, ich weiß das. Aber man hätte ja einfach nur sich eine Stunde hinsetzen müssen und kurz recherchieren müssen.
Ja, und was ich tatsächlich auch ansatzweise ein bisschen kritisiere, muss ich sagen, einfach nur wegen der Art und Weise, direkt nach einer demokratischen Wahl. Wirklich, ich sage, ich verliere hier kein Wort für Jörg Albrecht als unseren ersten Vorsitzenden. Ihr werdet hier von mir nichts hören, was ihn als Person gut heißt als ersten Vorsitzenden für unseren Verein. Darum geht es nicht. Wir versuchen hier nur so ein bisschen rational zu sein. Es geht nicht, dass du nach einer demokratischen Abstimmung, egal wie sie gelaufen ist, direkt danach Jörg Albrecht rausrufst. Das funktioniert so nicht. Da sind wir nämlich ganz, ganz schnell bei irgendwelchen Wahlverhältnissen von Donald Trump, der nach einer demokratischen Wahl die Wahl nicht anerkennt. Freunde, so funktioniert Demokratie. Und wenn Demokratie mal, also wenn das Ergebnis einer Demokratie mal nicht so läuft, wie ihr das gerne hättet, dann müsst ihr es trotzdem akzeptieren. Weil sonst haben wir keine Demokratie. Und glaubt mir, ihr wollt, dass wir eine Demokratie haben.
Und was man eben auch sehen muss, und das finde ich persönlich völlig verständlich, Jonas, muss ich ganz ehrlich sagen, es gab wahnsinnig viele Enthaltungen. Ich glaube, es waren über 60 Enthaltungen.
48, hat Louis eben gesagt.
Ist trotzdem wahnsinnig viel. Ich habe nämlich geguckt, bei der Wahl von Simone Engelhardt gab es beispielsweise eine Enthaltung. Vor 2 Jahren, meine ich. Mhm. Also das ist sehr unüblich, dass sich so viele Leute enthalten. Und das verstehe ich auch. Weil die Ultras, die mutmaßlich, Betonung auf mutmaßlich, hier Rotermund vielleicht zur Kandidatur bewegt haben oder ihn zumindest unterstützen, das ist ja klar, auf Grundlage der Anfeuerungsrufe, hier niemanden präsentiert haben, der offensichtlich aus Sicht der meisten ins Amt kommt. Und deswegen hat eben eine riesige Mehrheit sich quasi gegen Rotermund, aber zugegebenermaßen auch gegen Albrecht entschieden. Also es ist und bleibt schwierig, aber man muss ein bisschen rational sein. Und das gelingt uns hoffentlich deswegen vielleicht ganz gut, weil wir nicht ganz so nah dran sind. Und deswegen kann man den Frust natürlich trotzdem nachvollziehen. Und ich habe jetzt auch gewisse Erwartungen. Meine Erwartung ist jetzt schon, dass jemand wie Albrecht, der wirklich in dieser Funktion ja eigentlich erfahren sein müsste, als jahrelanger OB, ein bisschen auf dem Schirm hat, dass man jetzt aufeinander zugehen muss. Und dass man zum Beispiel schleunigst darauf hinwirkt, dass diese Räumung des Raumes wieder rückgängig gemacht wird und ähnliches, ne? Dass man sich an einen Tisch setzt. Ja. Aber auf der anderen Seite, es führt kein Weg daran vorbei, jetzt irgendwie sich wieder anzunähern, auf die eine oder andere Art und Weise. Weil so ein Verein muss halt geführt werden und Dietmar Hopp ist da. Und ich muss es auch nochmal sagen, finde es an der Stelle auch gut, dass Rotermund es selbst gesagt hat, so Plakate wie Hopp verpiss dich, war natürlich ein Fehler. Bei aller berechtigten Kritik an ihm. Man kann ihn offen kritisieren, aber doch nicht mit diesen Worten. Und gerade auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir gar nicht wissen, wie stark Hopp bei einzelnen Sachen beteiligt war. Natürlich war er beteiligt. Aber vielleicht war es wirklich so, wie Engelhardt gesagt hat, dass eigentlich alle der Meinung waren, dass Rosen jetzt gehen muss. Und dann verdient Hopp diese Beleidigung eigentlich nicht.
Ja, wie ich es ja bereits gesagt habe, wir können nicht ausschließen, dass eigentlich geplant war, mit Rosen in die nächste Saison zu gehen, dass es dann Ende Juli eben diese Gespräche gab und Rosen nicht überzeugen konnte und deswegen jeder der Meinung war, wir müssen was ändern. Du kannst das am Ende nicht wissen. Wir müssen jetzt einfach mal der Ausführung glauben. Aber jetzt, und das war auch die positive Perspektive, David, die hast du gerade ein bisschen angeschnitten, die ich auch noch aufmachen wollte. Wir haben jetzt die demokratische Wahl hinter uns. Albrecht ist jetzt erster Vorsitzender. Damit müssen wir jetzt leben, es ist einfach so. Aber Albrecht weiß auch, aufgrund der vielen Enthaltungen, dass er ein erster Vorsitzender ist, der auch eine Menge Ablehnung hat. Also er muss jetzt eigentlich mit versöhnlicher Arbeit daran arbeiten, die Fronten nicht weiter zu verhärten. Das muss er können, er ist Berufspolitiker. Und sind wir mal ehrlich, wäre er kein Berufspolitiker und würde das seit Jahren können, dann hätten wir überhaupt keinen Kandidaten als ersten Vorsitzenden gehabt. Dann hätte er nämlich einfach nur als Mensch gesagt, so wie Simone Engelhardt auch, wisst ihr was, wenn ihr mich nicht wollt, gehe ich und macht es nicht. Aber weil er eben Berufspolitiker ist, kann er auch mit Ablehnung umgehen. Ne? Ein gewisses Machtbestreben ist natürlich bei ihm bestimmt auch mit dabei, keine Frage, sonst würdest du das nicht machen wollen. Darum geht es ja aber auch gar nicht. Aber er weiß jetzt, 48 Leute haben sich enthalten, über 100 Leute haben gegen mich gestimmt. Ich muss jetzt als Politiker, als ehemaliger Politiker, als erster Vorsitzender jetzt einiges dafür tun, um zu beweisen, nicht nur diese lächerliche Sandhausen-Geschichte, sondern auch um zu beweisen, dass ich nicht die schlechteste Wahl war, sondern dass ich das kann. Und nochmal auf diese Sandhausen-Sachen einzugehen, ich finde es auch kacke, dass unser erster Vorsitzender ursprünglich Sandhausener ist und auch Sandhausen-Fan ist. Aber man muss auch so ein bisschen nachdenken darüber. Jeder kann ja mal für sich überlegen, wie er Hoffenheim-Fan geworden ist und wie lange er schon Hoffenheim-Fan ist. Und Jörg Albrecht ist ein Mann, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, an die 60 oder sowas. Und ne, also wie lang ist Hoffenheim überhaupt schon auf der Bildfläche? Und ist doch klar, dass er auch eine Vergangenheit hat und dass Menschen zwei Vereine in einem Herzen tragen können, das ist auch nichts Neues. Wie viele Freunde habe ich, die eigentlich ursprünglich, was weiß ich, KSC-Fans sind, aber dann fürs Studium irgendwie nach, was weiß ich, Bremen gezogen sind und dann sind sie auch so ein bisschen Bremen-Fan geworden. Und Jörg Albrecht war eben jahrzehntelang Oberbürgermeister von Sinsheim, ne? Und dann errichtet sich da ein Bundesligaverein. Also ist auch klar, dass er nach so vielen Jahren wirklich davon sprechen kann, dass er zwei Vereine im Herzen trägt. Diesen Aspekt Sandhausen, ich finde es auch nicht gut, aber das dann so gegen ihn als Propaganda zu benutzen, finde ich auch kein sonderlich starkes Argument.
Er ist da halt zur Schule gegangen und es gab keinen besseren Club in der Gegend, so ist die Situation, und er ist 1968 geboren. Und dass jemand vor Ende der 90er Hoffenheim-Fan wird, ist völlig albern. Also er hatte eigentlich gar nicht die Chance, als jemand, der Fußballfan ist, einen anderen Verein zu unterstützen. Vielleicht noch Waldhof Mannheim, das hat er zum Glück nicht gemacht. Aber ihr wisst ein bisschen, worauf ich hinaus will. Natürlich will man das nicht, dass jemand sagt, was er aber immerhin ehrlich ist, Hoffenheim ist meine zweite Liebe. Aber es ist, so doof es ist, in gewisser Weise logisch. Wer bitte war vor 2007 großartig Hoffenheim-Fan? Oder sagen wir mindestens mal vor 2000? Und ich finde, man muss da ein bisschen rationaler an die Sache rangehen, weil einfach die Situation so schwierig ist. In ganz vielen Punkten laufen Sachen nicht optimal bei der TSG. Die Frage ist aber, ob die Sache wirklich so maximal beschissen läuft, wie man teilweise das Gefühl hat. Und ich glaube, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Und natürlich kann es sein, dass wir hier in 4 Monaten sitzen und schon den Abgesang auf Jörg Albrecht singen quasi. Aber aus meiner Sicht gibt es zu wenige Indizien dafür, dass das jetzt völlig beschissen wird. Ich erwarte von ihm eine gewisse Moderationsrolle, aber sind wir mal ehrlich, ob jetzt die Transfers einschlagen oder nicht, hat mit ihm gar nichts zu tun. Ob Matarazzos Taktik funktioniert oder nicht, hat mit ihm gar nichts zu tun. Das heißt, es gibt gewisse Punkte, in denen man Erwartungen an ihn stellen kann, aber ich will auch ihm eine gewisse Chance geben. Und da bin ich dann in gewisser Weise auch froh, dass es zumindest mal jemand ist, der grundsätzlich die Skills hätte. Ob er sie jetzt nutzen kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber vielleicht nicht noch schwärzer malen, als es ist. Ich glaube, ganz viele Fans, ganz viele Ultras denken, die Situation ist bei einer minus 10, aber vielleicht ist sie in Wirklichkeit nur bei einer minus 5. Und vielleicht schaffen wir es auch, uns irgendwann früher oder später zum Beispiel Richtung Europa League Wettbewerbe dahingehend zu motivieren, die Mannschaft, den Trainer und auch den Verein wieder zu unterstützen. Weil ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Die Botschaft ist angekommen, dass die Fans sehr, sehr unzufrieden sind. Und jetzt muss man erstmal gucken, ob das nicht schon in gewisser Weise in die richtige Richtung führt. Weil ich würde es jetzt zumindest mal nicht ausschließen.
Genau. Ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal. Trotzdem natürlich weiterhin die Aufforderung, und das fand ich auch in den letzten Monaten sehr, sehr gut, dass die Fans und vor allem auch die aktive Fanszene einfach sehr genau beobachtet, was bei uns im Verein abgeht. Das finde ich wirklich gut, das sollten wir auch weiterhin machen. Und wie gesagt, auch wenn ihr jetzt nicht hundertprozentig mit uns d'accord seid, ihr seid vielleicht komplett anderer Meinung, auch komplett okay. Wir sind hier nur zwei Leute, wir können nur für uns sprechen. Es gibt nicht die Wahrheit, ihr seid anderer Meinung, schreibt uns gerne, geht mit uns in den Diskurs, kein Thema. Ja, aber das ist einfach nur jetzt eine Möglichkeit für uns gewesen, uns die Sache ein bisschen zu erklären. Ja, und wir müssen einfach am Ende vom Tag, die andere Alternative wäre wirklich, dass ihr sagt, ihr seid kein Fan mehr. Das ist für uns, wir haben uns dafür entschieden, keine Alternative, und deswegen müssen wir damit arbeiten, was uns eben vor den Latz geknallt wird. Und jetzt wird uns eben durch eine demokratische Abstimmung Jörg Albrecht vor den Latz geknallt, und deswegen müssen wir ihm jetzt erstmal eine Chance geben und damit arbeiten. Mehr habe ich eigentlich zu diesem Thema jetzt nicht mehr zu sagen.
Ja, so ist es. Und habt bitte auch auf dem Schirm, dass Jörg Albrecht auch nur eben gewisse Kompetenzen hat. Jörg Albrecht kann jetzt nicht sagen, so, Frank Kramer, verpiss dich. So läuft es ja nicht. Es ist nicht so, dass seine Macht unbegrenzt wäre und die sich unmittelbar auf Sportliche auswirkt. Nichtsdestotrotz, klar, bei diesem Konflikt kann er natürlich eine entscheidende Rolle spielen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Wie gesagt, gebt uns gerne Rückmeldung, habt auf dem Schirm, sagen wir immer wieder, dass auch unsere Meinung in Bewegung ist, weil es immer natürlich neue Indizien, neue Informationen gibt, die hinzukommen. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir das Thema nicht ignorieren, das gar nicht, dass wir weiter den Finger in die Wunde legen, dass wir aber früher oder später an den Punkt kommen, wo man wieder im Stadion sitzt und sich denkt, geil, Hoffenheim. Weil ich glaube, dass man dieses Gefühl beispielsweise gegen Kiel nicht hatte. Oder auch in der Kurve in Frankfurt. Nichtsdestotrotz, auch das haben wir hier klargestellt, konnten wir auch das zumindest zu Teilen nachvollziehen.
Genau, so sieht's aus, David. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Länderspielpause, oder?
Genau, es geht erst in 10 Tagen weiter gegen Bayer 04 Leverkusen. Natürlich ein Gegner, der jetzt, man könnte sagen, zur Unzeit kommt, andererseits natürlich auch keine Erwartungen mit sich bringt. Und genau, am 14. geht es dann weiter für unser Team.
Genau, und ist ja ein guter Gegner, ist ein Heimspiel, glaube ich. Wäre doch auch ein schönes Zeichen jetzt einfach. Also ich weiß nicht, ob da bis dahin die aktive Fanszene auch schon wieder Stimmung macht, aber wäre doch einfach ein schönes Zeichen. Ich glaube, so viele werden aus Leverkusen nicht mitkommen, wenn wir da gegen so einen Gegner einfach mal ein volles Stadion präsentieren und der Mannschaft auch zeigen, dass wir zumindest sportlich hinter ihr stehen und uns ja einfach freuen, wenn sie gewinnt, ne? Weil das ist auch ein wichtiges Zeichen der Mannschaft gegenüber.
Absolut, absolut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank euch fürs Einschalten und wir hören uns wieder wahrscheinlich in der Woche nach dem Leverkusen-Spiel.
Danke, ciao, ciao.
Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.